Der Predigtext ist der Schluss des Jona-Buches, einem Propheten im Alten Testament. Und ich lese von Kapitel 3, Vers 10 an bis Kapitel 4, Vers 11. Als nun Gott das Tun der Menschen in Ninive sah, dass sie sich von ihrem bösen Wandel bekehrten, ließ er sich das Unheil gereuen, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Das verdroß Jona gar sehr, und er ward zornig. Und so betete er zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist's eben, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Lande war. Darum wollte ich auch das erste Mal nach Tarsis fliehen. Denn ich wusste ja, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Huld, und dass dich des Übels gereut. Und nun, o Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist mir lieber, ich sterbe, als dass ich noch weiterlebe. Da antwortete der Herr: Ist es recht, dass du so zürnst? Danach ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder. Er baute sich dort eine Hütte und saß darunter im Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde. Und Gott, der Herr, entbot einen Rizinus, der wuchs über Jona empor, um seinem Haupte Schatten zu geben und ihm so seinen Unmut zu nehmen. Über diesen Rizinus freute sich Jona sehr. Als aber am folgenden Tag die Morgenröte aufstieg, entbot Gott einen Wurm. Der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und als die Sonne aufging, entbot Gott einen schwülen Ostwind. Und die Sonne stach auf Jonas Haupt, sodass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach: Es ist mir lieber, ich sterbe, als dass ich noch weiterlebe. Gott aber sprach zu Jona: Ist es recht, dass du so zürnst um des Rizinus willen? Er antwortete: Ja, mit Recht zürne ich so, dass mir das Leben verleidet ist. Da sprach der Herr: Dich jammert des Rizinus, um den du doch keine Mühe gehabt und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht geworden und in einer Nacht verdorben ist. Und mich sollte der großen Stadt Ninive nicht jammern, in der über 120.000 Menschen sind, die zwischen rechts und links noch nicht unterscheiden können, dazu die Menge Vieh. Liebe Gemeinde, das Buch Jona ist die Geschichte Gottes mit uns Menschen. Jona ist nicht nur ein Prophet vor mehreren tausend Jahren. Jona ist heute und lebt in uns. Ebenso ist Ninive nicht nur eine Stadt des Altertums, auch Ninive ist heute und lebt in uns. Die Geschichte von Jona ist die Geschichte des berufenen Menschen, des von Gott berufenen Menschen. Berufen um seiner selbst willen und um seiner Mitmenschen willen. Aber Jona will seiner Berufung entfliehen. Statt sich seiner Sendung gemäß nach Osten auf den Weg zu machen, flieht er nach Westen, aufs Meer, auf ein Schiff. Er will weg, weit weg, nichts wie weg. Aber das Schiff gerät in einen Sturm und geht fast unter, und Jona wird ins Meer geworfen. Ein Fisch, ein großer Fisch, verschlingt ihn. Und nach 3 Tagen und 3 Nächten im Bauch des Fisches wird er wieder aufs Land geworfen und gewinnt wieder Boden unter seine Füße. Es scheint, als hätten die 3 Tage und 3 Nächte in Jona etwas verändert, seinen Sinn gewandelt. Denn er macht sich nun auf den Weg in die Stadt, in die er gesandt ist, nach Ninive. Und dort verkündigt er, was ihm von Gott aufgetragen ist. Den Untergang der Stadt innert 40 Tagen. Jonas Predigt war einfach und kurz und jedermann verständlich. In 40 Tagen geht Ninive unter. In 40 Tagen ist Ninive zerstört. Kein Evangelium, keine Botschaft der Gnade, kein Wort von Gottes Liebe und Treue, keine ins Gericht eingebaute Chance. Wenn ihr euch bekehrt, wird etwas anderes geschehen. Jona hat nur den Auftrag, den Untergang der Stadt in 40 Tagen zu verkündigen. Er richtet aus, was ihm aufgetragen ist, ohne Wenn und Aber. Aber die Menschen in Ninive glaubten Gott und änderten ihr Leben tiefgreifend. Sie änderten Sinn und Lebensweise. Denn die Leute in Ninive glaubten an die Wandelbarkeit Gottes. Wer weiß, sagen sie, vielleicht lässt sich Gott des Übels gereuen. Vielleicht haben wir eine Chance. Sie glaubten an die Möglichkeit, dass Gott Reue kennt, seinen Sinn ändert, sein Gerichtswort, sein gültiges Wort zurücknimmt, eine beschlossene Sache rückgängig macht. Und so geschah es. Das Ganze hätte also eine Sache mit Happy End sein können. Ein Jubel hätte ausbrechen können. Und Jona der Gefeierte sein. Große Dankgottesdienste hätte man begehen können und müssen. Hier ist die Rede von einer ergreifenden Bekehrungsgeschichte mit einem unglaublichen Erfolg, von dem unsere Evangelisten nur träumen können. Ein Zusammenhang wird hier deutlich. Ein Zusammenhang, der aber heute in aller Munde ist und in aller Verstand, in allen Kirchen, Gemeinden und Regierungen vertreten wird, bei Frommen und Heiden. Wenn wir nur unseren Lebensstil ändern würden, würden sich die Verhältnisse in der Welt zum Guten wenden. Das ist nicht mehr Glaube, das ist Logik. Das wird berechnet. Wenn wir so viel von unserem Lebensstil ändern, hätten wir so viel vom Besseren. Wenn wir so viel abgeben würden an die, hätten die wieder so viel Besseres für alle. Bald ist Bettag in unserem Land und wir werden wieder den Aufruf zur kollektiven Buße hören. Es scheint, als habe der Mensch den Zusammenhang zwischen seinem Verhalten und den Konsequenzen daraus begriffen. Man weiß das. Auch ohne Glaube an Gott. Und die an ihn glauben, die wissen's erst recht. Aber das Thema des Jona-Buches ist ein anderes. Und der Schluss dieses Buches macht es deutlich. Es ist wahr, was in Ninive geschehen ist. Unbestritten, unbestreitbar. Aber es ist nicht das Thema. Es ist wahr, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Verhalten des Menschen und den Konsequenzen, die das Verhalten hervorbringt. Und es ist wahr, dass Gott wandelbar ist. Aber das Thema des Jona-Buches ist eigentlich ein anderes. Die Geschichte ist nicht um Ninives Willen erzählt. Vielleicht gibt es in der Geschichte Hunderte von Ninives. Geschichten, die nicht erzählt wurden. Die Geschichte ist erzählt um Gottes und um Jonas Willen. Und sie endet mit einer Frage. Mit einer Frage Gottes an Jona. Eine Frage, die aus dem Vergleich kommt. Einerseits Jonas Empfinden, andererseits Gottes Empfinden. Das Jammern des Menschen und das Erbarmen Gottes wird miteinander verglichen. Die Geschichte ist um des Menschen Willen erzählt, den Gott berufen hat. Und darum trifft sie uns und unser Leben. Damit ist es eine Geschichte, in der es um den Sinn des Lebens geht, um den Sinn unseres Lebens. Es geht um unsere Glaubwürdigkeit vor uns selbst. Wenn ein Prophet Untergang verkündigt, was wohl macht ihn glaubwürdig? Wenn nicht die Tatsache, dass der Untergang geschieht. Und ein Prophet, der Untergang verkündigt, der nicht geschieht, ist dem Zweifel ausgesetzt. Hier zur Abwechslung nicht dem Zweifel seiner Zuhörer, sondern seinem eigenen Zweifel. Was gibt ein besseres Gefühl als die Erfahrung, es tritt ein, was ich vorausgesehen habe? Manche Eltern empfinden auch darin einen traurigen Triumph über ihre Kinder, wenn endlich eingetreten ist, was sie ihnen schon immer von Kindheit an gesagt haben. Ich habe es dir ja vorausgesagt. Was geschieht aber, wenn die Voraussage nicht eintrifft? Voraussage, die auf göttliche Eingebung und Einsicht beruht, die nicht einfach Ahnung ist, sondern Sendung war. Nicht ein ärgerliches Wort, sondern die ganze Existenz berührt. Die nicht logische Konsequenz aus offensichtlich zerstörerischem Verhalten war, sondern eine Einsicht, eine Voraussicht als Wort von Gott gegenüber menschlicher Blindheit und Unwissenheit. Die Menschen von Ninive werden geschildert als Menschen, die zwischen rechts und links nicht unterscheiden können. Das heißt so viel, die zwischen Gut und Böse nicht unterscheiden können. Was geschieht, wenn sich das Wort des berufenen Menschen nicht erfüllt? Man müsste meinen, dass das bei einem Untergangspropheten eitel Freude auslösen würde. Denn schließlich könnte der Verkündiger, der berufene Mensch, der den Untergang verkündigt, auch selbst vom Untergang betroffen sein. Aber Jona nicht. Er weiß, dass er nicht von diesem Untergang betroffen ist. Er steht einer Welt gegenüber, mit der er nichts zu tun hat oder zu haben glaubt. Jona verkündigt seine Botschaft und verlässt die Stadt. Es heißt, und dann ging er zur Stadt hinaus, baute sich eine Hütte und setzte sich hin, um zu sehen, was mit der Stadt geschehe. Jona wird vom Verkündiger des Wortes Gottes zum Zuschauer von Gottes Wirkungen. Und dieser Hügel ist dicht bevölkert. Der Ort, wo die Menschen sitzen, um zuschauen, was geschehe, wie es den Menschen ergeht, ist dicht bevölkert. Millionenhaft, hunderte von Millionen machen die Zuschauer aus in unserer Zeit, um zuzusehen, wie es der Erde ergehe. Denn die Frist läuft noch. Die 40 Tage, Zeit einer Vollendung, ist noch nicht abgeschlossen. Jona aber weiß, dass das Unheil, das er verkündigt, nicht eintrifft. Er weiß es jetzt schon. Er weiß es als Zuschauer. Das ist sein Problem. Er ist im Konflikt mit dem, der ihn berufen hat. Im Konflikt mit seiner Rolle und damit mit seiner Existenz, mit seinem Sein. Getreu seiner Berufung hat er nur verkündigt, was ihm aufgetragen war, aber er wusste mehr. Er wusste es besser. Er kam in Konflikt mit der verkündigten Botschaft und dem Meer in seinem Herzen. So sagt er: Darum, das ist's, darum wollte ich das erste Mal fliehen, denn ich wusste ja, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Huld und dass dich des Übels gereut. Ich wusste, dass ich es mit einem wandelbaren Gott zu tun habe. Und das ist keine einfache Sache. Die Geschichte des Jona ist die Geschichte eines berufenen Menschen im tiefen Konflikt mit Gott und mit sich selbst. Der Konflikt mit der Wandelbarkeit Gottes und seiner eigenen Rolle darin. Die Leute von Ninive glaubten Gott, heißt es. Es heißt nicht, sie glaubten Jona. Die Botschaft des Jona ist nicht logisch auseinandergenommen worden, sondern hat eine so tiefe Betroffenheit ausgelöst, dass alles mit einbezogen wurde in das, was jetzt geschah. Emotional, würden wir heute sagen. Existenziell bis hin zu den Tieren. Alles wurde in den Wandel, in den Schock, in das Erschrecken mit einbezogen und in den Glauben, dass vielleicht der unwandelbare Gott mit seinem wahren Wort vielleicht doch wandelbar ist und seinen Sinn ändern könnte. Ein Wort, das man eigentlich sonst nur von Menschen hört, ein Gott der Reue kennt. Das nicht zu tun, was er schon beschlossen hat, zu tun. Die Menschen in Ninive nahmen Jona ernst, indem sie seine Botschaft ernst nahmen. Und damit war Jona out. Sie waren so beschäftigt mit dem, was das in ihnen auslöste, dass sie Jona vergaßen. Kluge Leute hätten Jona als Geisel behalten. Die hätten gesagt: So, jetzt bleibst du hier. Wenn du ein Mann Gottes bist, dann bleibst du hier und dann wollen wir mal sehen, ob Gott dich auch vernichtet. Aber Jona war gar nicht so wichtig mehr. Jona spielte gar nicht mehr die Rolle, er konnte die Stadt verlassen. jederzeit. Und die Ereignisse nahmen ihren Lauf. Ereignisse, bei denen Jona gar keine Rolle mehr spielte. Aber darum umso tiefer in die Spannung zwischen seiner Sendung aus der Unwandelbarkeit Gottes und seinem tieferen Wissen um die Wandelbarkeit Gottes geriet. In diesem Konflikt seiner begrenzten Rolle mit dem Schmerz seiner Seele hat sich Jona so aufgerieben, dass er sterben wollte. Mit anderen Worten, für ihn hatte das Leben seinen Sinn verloren. Beleidigt verlässt er die Stätte seines Wirkens und wird zum Zuschauer. Irgendwo hält er noch fest an seiner Botschaft. Darum sieht er zu, was mit der Stadt geschehen würde oder wie es der Stadt ergehen würde. Und nun geschehen Dinge, die im Vergleich zu einer Stadt von 120.000 Einwohnern und ihrem Schicksal im Grunde eine Bagatelle sind. Aber das, was jetzt geschieht, ist entscheidend. Ich hätte beinahe gesagt, die Geschichte des Jona ist viel mehr um eines Rizinus willen geschrieben worden, als um einer ganzen Stadt mit 120.000 Einwohnern. Was geschieht ist, Gott schenkt dem Jona ein Zeichen seiner Liebe. Es ist ein ergreifender Vers. Gott lässt eine Rizinusstaude wachsen, schnell wachsend, schattenspendend, segensreich, um Jonas Unmut zu vertreiben. Das ist Gott. Im Gegenüber zu seinem berufenen Menschen, der jeden Mut zu leben verloren hat. Gott weiß, dass Jona keinen Selbstmord machen wird. Aber es gibt eine Verzweiflung im Herzen eines berufenen Menschen. Das stimmt, er will nicht mehr leben. Gott sieht es mit ergreifender Liebe und schenkt ihm ein Zeichen. Ein Zeichen, das in der Tat Jonas Seele erreicht. Es heißt nämlich, und er freute sich sehr. Am nächsten Tag wird ihm die Freude wieder genommen. Wie schnell wechseln Zeichen der Liebe, kommen und gehen. Wie wenig kann man sich auf das verlassen, was Gott schenkt. Sieht man genau hin, könnte einem die Wut packen. Wie kommt Gott dazu, diesen Menschen in seiner Seele zu erreichen und erreicht ihn in der Tat und schenkt ihm bis in sein leibliches, und Seele und Leib gehören so eng zusammen, bis in sein leibliches Sein diesen heilvollen Schatten, der sein Haupt schützt und nimmt es ihm wieder. Am nächsten Tag und verschärft nun noch das Leiden des Jona durch einen schwülen, heißen Ostwind. Wer von uns kennte das nicht heute Morgen? Das ist natürlich nichts dagegen, was wir heute hier in diesem Raum erleben. Und wieder und zum zweiten Mal und neu wünscht sich Jona den Tod. Aber seht, dem Menschen, dem berufenen Mann Gottes, der sich den Tod wünscht, am Sinn seines Lebens zweifelt, dem wird eine Frage gestellt. Von Gott kommen keine Befehle. Jona, ich habe dich berufen zu leben, also hast du zu leben. Jona, steh auf. Nicht in diesem Ton. Eine Frage wird gestellt. Jona, der Zweifelnde, an seinem Sinn, am Sinn seines Lebens Zweifelnde, wird eine Frage gestellt und es wird nach seinem Urteil gefragt. Denn sein eigenes Urteil wird über sein Leben entscheiden. Ist es recht, dass du so zürnst? Aber Jona sagt, es ist recht. Und mir ist das Leben verleidet. Und das in der Bibel von einem Mann Gottes. Und das in der Bibel von einem Propheten. Und da stellt ihm Gott die letzte Frage, für die die Antwort ausbleibt, offen bleibt. In der Tat, es gibt eine Begegnung Gottes mit uns Menschen, die in einer Frage endet und nicht in den berühmten Antworten Gottes. Gott gibt nicht immer Antwort. Das ist Zeichen seiner Wandelbarkeit. Gott fragt und die Bibel hält die offene Frage aus. Und kein Redaktor von biblischen Texten hat es gewagt, hier eine Antwort einzufügen. Die Bibel ist groß genug, um hier Antworten drunter zu schreiben. Paulus hätte es gekonnt, manche Propheten hätten es ganz sicher gekonnt. Keiner hat gewagt, diese Frage zu beantworten. Um deines und meines Lebens willen. Weil niemand uns diese Antwort abnehmen darf. Das Zeichen der Rizinusstaude als unverdiente, nicht erarbeitete Ermutigung. Eine Ermutigung körperlich fühlbar. Eine Wohltat für Leib und Seele. Das ist Gottes Erbarmen. Und der Mensch kann dieses Erbarmen des Zeichens der Liebe nur fühlen, wenn das Zeichen der Liebe vergeht. So ist der Wurm drin. Und den möchten wir gerne beseitigen. Mit Chemie, mit allem, was uns nur möglich ist. Und wir fragen uns, warum gibt's den Wurm? Und merken nicht, dass wir ohne den Wurm nicht aufwachen. Dass wir die Zeichen der Liebe als Zeichen der Natur, als wunderbare Schöpfungen, als Gottes ewige Liebe und Treue und Unwandelbarkeit mit Selbstverständnis entgegennehmen und sagen, es geht uns gut. Wir merken es nicht. Und es geht nicht darum, dass wir merken, wie gut es uns geht. Oh ja, das wissen wir auch, dann machen wir Dankgottesdienste, dann ist die Geschichte wieder erledigt für eine Weile. Nein. Es geht darum, dass wir merken, das Leben, in dem Gott uns begegnet, ist nicht berechenbar. Gottes Treue und Liebe und Gnade und Barmherzigkeit sind nicht berechenbare Größen, die man sich durch Buße und Umkehr erwerben kann. Und wir haben kein Recht, Gottes Barmherzigkeit als eine Technik zu verkündigen, wie man sich verhalten muss und dann kommt die Gnade. In dieser Geschichte zeigen sich so viele unlogische Dinge, dass man einen Augenblick innehalten muss, um zu sehen, ob das auch stimmt, was hier steht. Der Mensch, gerade der Mensch Gottes ist hier gefragt. Gefragt von seinem Gott nach der Wahrheit seines Herzens. Und er ist aufgefordert, sein Herz mit Gottes Herz zu vergleichen. Er, der Mensch, der so wandelbare Mensch, vom Unmut zur Freude, durch ein kleines Zeichen, von dem er weiß, dass es früher oder später vergeht, hier vergeht es ein bisschen zu schnell. Der Mensch, der so wandelbar ist, vom Unmut zur Freude und von der Freude zum Unmut. das ist der Mensch. Höchst unzuverlässig, auch wenn er ganz zuverlässig Gottes Wort verkündigt. Der Mensch und seine Gefühle, der Mensch und die Frage an ihn selbst nach seinem Lebenssinn. Oh, wie wandelbar ist das. Da wacht man eines Morgens auf und fühlt sich so gewiss und so stark und so berufen. An einem anderen Morgen wacht man auf und manchmal dauert es kaum bis zum Abend und zweifelt an allem. Am Sinn des Lebens, an der Wandelbarkeit Gottes. Sie führt uns in den Zweifel. Und nun ruft der Ewige den Menschen, den er berufen hat, in das Schauen seines Herzens. Gott kommt uns in der Geschichte sehr nah, in einer ergreifenden, praktischen, anschaulichen Weise zeigt uns dieses Buch die Nähe Gottes bei seinen berufenen Menschen, in all den wechselnden Stimmungen, in all dem beobachtenden Wirken und Wirkungen unseres Lebens. Denn darauf sind wir doch aus. Wovon lebt denn unser Selbstbewusstsein, wenn nicht von den Wirkungen, die von uns ausgehen? Ob sie sich nun materiell auszahlen oder ob sie mehr ideell sind und Anerkennung finden, ob sie gar geistlicher Natur sind und Menschen zur Wandlung in ihrem Leben führen. Wir sind auf Wirkungen aus. Und wir sind darauf aus, die Technik der Wirkungen zu entdecken und sie anzuwenden für uns selbst und für andere. Aber Gott ist nicht so. Er lässt sich nicht vor unseren Wagen spannen. Er lässt sich nicht berechnen. Und wir sind nicht berufen, seine Formeln zu verkündigen. Wohl aber unser Leben in der ganzen Begrenztheit unserer Berufung und Botschaft einzubringen in diese Welt. Und werden mit Überraschungen rechnen können. Jeden Tag neu. Mit Überraschungen im Blick auf den Wirkungen unseres Lebens, dass wir dabei nur einen Blick in das Herz Gottes tun mögen und an der Wandelbarkeit Gottes die Wandlung unseres eigenen Herzens erleben. Nicht ein Wandel von Stimmungen, sondern eine Wandlung des Herzens, das den Stimmungen Widerstand entgegensetzen kann, das dem Zweifel begegnet mit Vertrauen, nicht mit Berechenbarkeit. Und darum weiß, was in meinem eigenen Leben noch nicht ist, kann werden. Und was das ist, was werden soll, weiß ich nicht so genau. Aber es will werden. An ihm. Amen. Lieber Vater, wir denken wohl, wir würden es ganz anders machen als Jona. Und wir können ihn nicht verstehen. Wir glauben wohl, wir würden uns freuen, wenn Menschen sich zum Heil wenden und wandeln. Aber manchmal sind wir ebenso verzagt wie er. Und das Leben ist uns verleidet. Und niemand um uns herum versteht, warum das so ist. Weder unsere Nächsten, noch gar unsere Nachbarvölker. Und je weiter weg sie sind, desto weniger verstehen sie uns. Mutlosigkeit dem Leben gegenüber, und zweifeln an unserem Sinn. Lieber Vater, begegne du uns in dieser Geschichte nach dem Geheimnis deiner Gedanken und Erkenntnis unseres Herzens. Du kannst den Ansatzpunkt in uns wohlfinden, der uns betroffen macht, an dem wir lernen, auf dein Herz zu schauen und uns deiner Frage zu stellen. Du lässt es dir ins Angesicht sagen, dass wir glauben, wir haben Recht mit unserem Unmut und unsere mangelnde Lebensfreude ist begründet. Und du hörst dir das an und tust uns das Herz auf, indem du uns dein Herz auftust. Ich danke dir, Gott, dass du so bist. Du ewiger, wandelbarer Gott, dass an dir das Geheimnis des Lebens geschieht in uns. Die Wandlung vom Leben im Sterben zum Leben. Amen.